Guten Morgen. Ich grüße alle Gemeindemitglieder, die Gemeinde selbst, die Freunde, auch unsere Verwandten, und alle, die ganz neu mal eine Predigt hören. Und ich lade euch jetzt schon alle ein, dass wir in einem ersten Präsenzgottesdienst in absehbarer Zeit, wie lang die absehbare Zeit auch immer sein wird, wieder alle zusammenfinden können und anschließend bei einem schönen Kaffee trinken oder essen uns austauschen können und über Gottes Wort reden können. Darauf freue ich mich ganz gewaltig. Conny, meine Frau und ich, der Pastor Peter, sitzen hier zusammen und wir bringen heute euch eine Predigt, die sich mit der Passion beschäftigt. Wir haben ja heute Palmsonntag und damit wird die Karwoche ja eingeleitet. Und über die Einzelheiten in dieser Karwoche werden wir uns jetzt in den nächsten 30 Minuten, denke ich mal, unterhalten. Ich habe eine Zeit lang in Spanien gelebt und da beginnt heute die Semana Santa. Das heißt, tja, ganz was anderes, gell? Das ist die heilige Woche. Und wir sagen die Leidenszeit Jesu, die Passion. Und wir wissen natürlich, was passiert am Karfreitag. Aber die Spanier haben in der Semana Santa, die heilige Woche, sicherlich das schon im Auge, was Ostern passiert. Und deshalb ist auch diese Woche für sie heilig, weil sie ja wissen, dass Jesus auch verstanden ist. Und dass der Tod am Kreuz für uns alle ein wunderbarer Dienst ist, den Jesus auf sich genommen hat, damit wir zum Vater finden. Denn durch Jesus haben wir den neuen Bund bekommen, den besseren Bund, die Gnadenzeit, das Gemeindezeitalter ist eröffnet worden. Und das Wort ist dadurch zu den Heiden gekommen. Hallo, hallo, hallo ihr Heiden, das sind wir alle. Ja, wir sind Heiden. Wir sind Heidenvölker, wir sind natürlich zu Jesus gefunden. Aber Jesus ist Jude und hat eigentlich für sein eigenes Volk erstmal gelebt und gedacht. Und durch seinen Tod am Kreuz, oh, jetzt fange ich an schon zu predigen, das wollte ich nicht, sollte eine Einleitung bleiben. Aber hört mal weiter. Wir haben heute das Wort in drei Teile aufgeteilt und wir werden die Teile nacheinander lesen und dann dazu die Betrachtungen haben. Ich begrüße euch ganz herzlich und ich möchte, dass wir mit Gebet anfangen. Herr, danke, dass du dich für uns geopfert hast. Danke, dass wir heute verstehen, warum du auf Golgatha gestorben bist und dass wir eben auch begreifen, wenn du sagst, ich kann den Tempel einreißen und in drei Tagen wieder neu aufbauen, denn du bist der neue Tempel, der Ostersonntag auferstanden ist, Herr. Du bist der, der aufgefahren ist zum Himmel, in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes und lädst uns alle ein, dass wir mit dir zur Rechten Gottes sitzen. Und deshalb ist die Wichtigkeit immer gegeben, dass wir das Evangelium weitertragen, Herr, dass wir Menschen davon erzählen, die dann auch zu dir, Jesus, finden und damit ein besseres Leben haben. Ich bin so froh, dass du uns dazu hingestellt hast, dass wir diesen Weg gehen, Herr, und dass wir dankbar sind, dass wir heute in diesem Land das Wort Gottes bringen können und dich, Jesus, groß machen können. Halleluja. Amen.
Amen.
Fangen wir doch bitte mit dem ersten Teil an. Das ist bei mir überschrieben, das Finden des Reittiers. Und das sind die Verse aus Lukas. Ich habe das Lukas-Evangelium. Dieser Einzug in Jerusalem, der generell als Thema, als Oberüberschrift gilt, steht in allen Evangelien. Aber ich habe mich auf das Lukas-Evangelium heute konzentriert und wir lesen jetzt am Anfang Lukas 19 und zwar die Verse 28 bis 35.
Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, setzte er seine Reise hinauf nach Jerusalem fort. Als er nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet: Der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, »Warum bindet ihr es los?« »Der Herr braucht es«, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen.
Ja. Eingangs wird von einem Gleichnis gesprochen und es ist das letzte große, wichtige Gleichnis, das Jesus gesprochen hat. Und es ging dort um die Pfunde, die ausgehändigt wurden, also Geld, was ausgehändigt worden ist an verschiedene Menschen, die es dann verwalten sollten. Und um es kurz zu machen, darüber könnte man eine eigene Predigt halten. Um es kurz zu machen, es geht dort um den Auftrag, den wir bekommen im Matthäus 28 zur Evangelisation. Und die einen haben viel, die anderen wenig draus gemacht und der eine gar nichts. Und da müssen wir uns gelegentlich mal mit beschäftigen. Nachdem er dieses Gleichnis gesprochen hatte nun, gingen sie hinauf nach Jerusalem. Und in Lukas heißt es, dass Jesus ging an der Spitze des Zuges. Und an der Spitze des Zuges geht immer der Feldherr oder der König, der geht voran früher. Heute sitzen sie feige im Sicherheitsbunker. Damals, ja, okay, ist doch so. Und das war voranzugehen und nach Jerusalem einzuziehen, das hat schon Salomo gemacht. Und das ist die Art von Königen, die den Einzug so feiern. Die Straße, von der hier gesprochen wird, ist der Weg von Jericho nach Jerusalem. Und das ist die alte Römerstraße, die damals auch schon existiert hat. Und sie führt durch Betphage und Bethanien. Und Bethanien, das ist ein Ort, den wir schon immer wieder gehört haben in der Bibel. Da ist viel passiert und dieser Weg führt über den Ölberg. Und auch dieser Ölberg hat eine ganz wichtige Geschichte. Auf dem Ölberg werden einst die Füße des Herrn stehen, wenn Jerusalem endlich von allen Feinden erlöst wird, heißt es. Das heißt, hier kommen wir schon in die Endzeit, auch wieder ein neues Thema, was wir nicht vertiefen wollen. Wir finden es, wenn ihr es lesen wollt, in Zacharja 14, Vers 4 folgende. Vom Ölberg bei Bethanien ist Jesus in den Himmel aufgefahren, also die Himmelfahrt auch von dort. Ganz wichtiger Punkt, Lukas 24, Vers 50 und Apostelgeschichte 1, Vers 9 folgende. Wenn wir Betphage übersetzen, einfach noch ein bisschen Historie, heißt das Feigenhausen. Also da müssen Feigenbäume gestanden haben. Und schon im Talmud heißt es, dass Betphage ein Teil von Jerusalem war. Ist also, wenn wir so wollen, vor Ort von Jerusalem, Park-and-Ride-Platz, gell, wo die den Esel parkten, sind mit der U-Bahn weitergefahren. Entschuldigung, kleine Anmerkung. Bethanien, das ist auch bezeichnend, heißt, gar kein schöner Name, Armenhausen. Also da wohnen bestimmt keine reichen Leute. Und es heißt auch Dattelhausen, ist es auch übersetzt worden. Das heißt, da wurde hart gearbeitet. Man musste von den Erträgen der Dattelpalmen leben. Und das war sicher keine leichte Arbeit und damit konnte man nicht unbedingt reich werden. In der Jesus-Geschichte gewann dieser kleine Ort große Bedeutung. Nur mal kurz zusammengefasst, Maria, Martha, Lazarus und Simon der Aussätzige, all das, all die wohnten dort. Und von dort aus zieht Jesus jetzt oder zog Jesus jetzt nach Jerusalem ein. Dort fand natürlich, wenn wir an Lazarus denken, auch das Wort, das Wunder der Auferweckung des Lazarus, den wir in Johannes 11 ab Vers 1 folgende noch weiter betrachten könnten. Aber das wollen wir zu gegebener anderen Zeit. Und deshalb heißt dieses Dorf auch heute El Asarige, das heißt Lazarusdorf. Also es ist bis auf den heutigen Tag schon noch danach genannt. Diese jetzt folgende Geschichte, die ist eigentlich, wenn man sie betrachtet, banal. Und man fragt sich jetzt, warum bringt der Pastor so viel Aufmerksamkeit auf diese Geschichte. Aber hört sie euch an, das ist wichtig, was als Fazit daraus gezogen wird. Ich lese nochmal einfach den Text. Es geschah, dass er zwei seiner Jünger sandte, geht in das Dorf hinüber. Wenn ihr hineinkommt, werdet ihr dort ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und bringt es her. Interessant, es waren zwei Tiere, nämlich ein Muttertier und das Füllen. Das finden wir in anderen Evangelium. Lukas hat das etwas verkürzt. Und dass er zwei Jünger sandte, das ist ein Bild für einen hochoffiziellen Charakter. Denn wenn zwei losgeschickt werden, dann ist es was Offizielles. Und zwei Zeugen waren damals genug im alttestamentarischen Zeugenrecht, um eine Aussage zu bestätigen. Und diese zwei gehen jetzt in das Dorf Betphage. Und das liegt auf der gegenüberliegenden Seite, heißt es. Also muss es Betphage gewesen sein. Woher weiß Jesus das? Er gibt ihnen ja ganz klare Anweisungen. Und er ist vorher nicht da gewesen. Jesus ist ja, er zieht nach Jerusalem ein. Er hat nicht vorher schon eine Testtour gemacht, wie wir das heute vielleicht machen würden, sodass alles geprobt ist. Nein, Jesus ist das erste Mal da. Er weiß es durch den Heiligen Geist. Er ist ja mit dem Heiligen Geist auch getauft worden. Das ist mein geliebter Sohn, die Taufe, als Johannes der Täufer ihn getauft hat. Da ist die Taufe auch im Heiligen Geist und für uns sichtbar geworden. Und derselbe Heilige Geist hat in Sacharja 9, Vers 9 geweissagt, Altes Testament, überlegt mal, dass der Messias auf einem Esel füllen in Jerusalem einziehen wird. Das Füllen ist also ein Eselfüllen. Auf diesem Reittier hat noch nie ein Mensch gesessen. Das heißt, es steht ganz für Gott zur Verfügung. Und wenn wir diese Bedeutung auch des Wertes von diesem Tier mal überlegen, das sagen wir immer ein Esel, ja. Gut, damals hatte der Esel aber andere Qualitäten. Und wenn wir das mal in die heutige Zeit nehmen, dann heißt es, also ihr zwei, ihr fahrt jetzt nach Stuttgart und dann klopft ihr bei Mercedes an und holt die S-Klasse, die braucht nämlich der Herr. Jetzt ein bisschen in die heutige Zeit übertragen. Aber dann habt ihr ungefähr die Wertigkeit dieser Aussage, die damals dieses Eselfüllen hatte. Und dann heißt es, auf dem hat noch nie ein Mensch gesessen. Das heißt, es steht einzig und allein für Gott zur Verfügung. Und das ist auch ein Zeichen, dass er es haben kann, denn ihm gehört ja die ganze Schöpfung. Es gehört also schon Gott. Und dann heißt es, bindet es los und bringt es her. Aber das Tier ist doch gar nicht sein Eigentum und er kann es deshalb auch nur beanspruchen, weil es Gott gehört. Hier kommt etwas zutage, dass Jesus einmal ein echter Prophet ist. Und zum anderen kommt auch da zum Vorschein, dass Jesus der wahre Prophet ist. Denn was er jetzt denen sagt, trifft ja zu. Und es ist interessant, wenn wir das weiterlesen, dass er prophetisch voraussagt, und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr es los, dann sollt ihr sagen, der Herr braucht es. Und genauso ist es ja passiert. Genau diese Wortwahl. Und die Jünger sind los und haben gesagt, wir brauchen das für unseren Herrn, für den Herrn. Und der Herr war damals natürlich auch im Sprachgebrauch da, aber jeder wusste, Gott braucht es. Es muss Gott zur Verfügung stehen und er braucht das Füllen. Einmal wird hier die klare Aussage bestätigt, dass Jesus der Prophet ist. Andererseits muss man auch betrachten, dass die Jünger bedingungslos ihm gefolgt sind. Die hätten doch sagen können, ach du hör mal, wir machen uns doch nicht zum Affen, wenn wir da hingehen. Und dann steht da einer und der schickt uns vom Hof oder sonst was an Ausflüchten auf den Tisch bringt. Nein, sie haben gesagt, Herr, du hast es uns gesagt, wir gehen los und so wird es sein. Und genauso ist es auch geworden. Und das bestätigt uns doch heute, jedenfalls sagt es mir das, wenn ich vom Herrn etwas höre, sei es noch so krumm und schräg, ich gehe los. Und dass die Jünger zwei Esel dort finden, eine Mutter mit ihrem Füllen, und dass sie es losbinden sollen und der es ihnen freiwillig mitgibt, das finde ich, ist etwas, was dann bestätigt ist, wenn wir heute auch etwas von Gott hören und sagen, okay Herr, Hört sich zwar ganz komisch an, wie du uns das aufgibst, aber wenn du es willst, wird es umgesetzt und ich gehe jetzt los und mache genau das, was du gesagt hast. Mhm. Das ist für mich das, was irrtumslos eben auch Jesus ihm aufgetragen hat. Und dies, der Herr wird es benötigen. Das ist zugleich die Bestätigung, dass Jesus der messianische König ist über Israel. Und er beginnt hier nämlich ganz öffentlich zu zeigen, dass sein Königtum, dass er sein Königtum antritt. Wenn wir weiter die Karwoche betrachten, ist das natürlich sein Todesurteil. Weil die Leute jetzt sagen, hey, was will der dann? Und wenn wir jetzt den Text nochmal lesen, diejenigen, die er losgeschickt hatte, fanden es gerade so, wie er es ihnen gesagt hatte, also ein Eselfüllen an der Straße angebunden, von keinem Menschen geritten. Vielleicht noch eine kurze Betrachtung dazu, dass er sagte, der Herr braucht es. Das zeigt, dass Jesus schlechthin über alle Herren der Welt steht. Erstens, es zeigt, dass die Jünger gehorsam waren, ob sie Zweifel oder Ängste haben, hatten wir schon betrachtet. Es zeigt, dass dem Besitzer die Aussage, der Herr braucht es, allein genügt hat, um es herzugeben. Und das, finde ich, ist schon in dieser Kleinigkeit eine Bestätigung, wie Gott, wie Jesus, wie der Heilige Geist arbeitet. Das ist für mich eine Gebrauchsanweisung, würde ich sagen. Mhm. Deshalb ist dieser Text für mich so wichtig. Frage an uns. Was würdest du tun? Du? Peter, ich brauche was von dir. Wenn Jesus heute anklopft, würden wir ihm das überlassen? Unsere Kräfte, unsere Zeit? Und bereitwillig, wie dieser Tierhalter in Bethphage, alles hergeben, wenn Gott es haben möchte? Ich lasse mal die Frage im Raum stehen. Zwischen den Zeilen soll man ja nicht lesen, aber wenn man das mal genau betrachtet, dann kommt doch was Lustiges. Habt ihr schon mal einen Esel gesehen, der bereitwillig folgt? Und dieser Esel hat bereitwillig und gehorsam Jesus reingetragen. Und da steht nicht, dass der irgendwie mal gebockt hat und ihn abgeworfen hat oder gezickt hat und nicht weitergehen wollte. Also auch die Schöpfung diente Jesus bereitwillig. Mhm. Und Jesus, der König des Himmels und der Erde, ist nach Jerusalem eingezogen. Dieser Auftritt, der dort beschrieben ist, ist eigentlich kein Zeichen für einen weltlichen König. Die würden mit Rossen und Streitwagen protzen. Und Jesus zieht als bescheidener König demütig auf einem Esel nach Jerusalem ein, obwohl dieser Esel damals schon eine gewisse Wertigkeit hatte. Aber trotzdem zeigt es, dass er eine andere Qualität von Königtum den Menschen zeigen will. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Das ist das Jubelgeschrei, die der Menschen auf dem Weg von Jericho nach Jerusalem, und das wird sicherlich im letzten Teil der Reise vom Ölberg aus abwärts geschehen sein. Ich muss mich gerade in diese Situation, ich habe da gestanden, ich weiß, ich habe genau diesen Weg habe ich beschritten. Ich habe oben auf dem Ölberg gestanden, und wenn wir gleich noch lesen, was Jesus an diesem Punkt auch sagt, dann habe ich genau dort gestanden und kann das nachempfinden, was er damals gesagt hat, weil da schon die Prophetie drin ist. Aber hören wir weiter. Conny liest uns jetzt aus Lukas Kapitel 19 die Verse 36 bis 40 vor.
Während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei er, der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Frieden bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen, werden die Steine schreien.
Mhm. Fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an. Sie breiteten die Kleider auf den Weg aus. Das war damals die Handlung, wenn ein König einzog und das sollte die Ehre, die Ehrerbietung sollte das bezeugen, dass sie ihre Kleider auf die Straße legten, nur dann der Esel drüber schritt. Und dieser Jesus ist Israels König, das haben sie eindeutig erkannt. Und wenn wir das mal betrachten aus der anderen Sicht, nämlich von den Römern und von den jüdischen Führern, dann muss das für diese Leute ein ganz beunruhigender Gedanke gewesen sein, denn sie hatten nur ja ganz was anderes vor. Und dieser messianische Jubel, nämlich der Messias, das ist ja der Messias, der kommen wird, das wussten sie ja, das steht ja im Alten Testament auch, wurde größer und steigerte sich, je näher sie nach Jerusalem oder in die Innenstadt, in die Tempelnähe kamen. Hier heißt es, der Abstieg, das war die Jerusalem zugekehrte Seite des Ölbergs. Das war das wunderbare Panorama und die Stadt vor Augen, das Kidrontal, die Öl- und Weingärten und dieser Bereich des Ölbergs, der sich jetzt ihnen auftat. Und genau dort oben, hatte ich eben schon gesagt, habe ich gestanden und habe nicht das wunderbare Panorama des Tempels sehen können, denn ich habe den Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee gesehen, denn der Tempel, den gab es nicht mehr. Die ganze Menge der Jünger steht hier und da müssen wir wohl überlegen, die Jüngerschaft hat sich ja schlagartig und sprungartig ausgeweitet. Es waren also nicht nur die 12, es mögen Tausende gewesen sein. Und jetzt fragen wir uns doch mal, worüber freuten sich denn diese Menschen? Keiner von ihnen freute sich auf die Kreuzigung am Karfreitag, die ja wenige Tage passieren sollte. Sie alle waren begeistert von der Aussicht auf ein unüberwindbares Reich Israel. Das ist ja auch Gegenwart, aber zu seiner Zeit, nicht damals. Denn Gottes Plan sah anders aus. Lukas nennt die Ursache auch für dieses Jubelgeschrei. Wegen all der Wundertaten, die sie gesehen haben. Das heißt, sie haben erstmal diese ganzen Wundertaten, die Jesus ja getan hat und die wir in den Evangelium aufgelistet haben, die haben sie ja gesehen. Sie sind ja mit ihm durch die Lande gezogen. Sie haben ihn besucht. Sie haben gesehen, dass sie zweimal, steht es in der Bibel, von ihm versorgt wurden. 4.000 und 5.000 Männer mit ihren Familien wurden versorgt. Das sind ja auch die Wunder, wo er zu ihnen gepredigt hat. Und all diese Heilungen und die zwei waren es, glaube ich, Toten. Zweimal hat er Tote lebendig gemacht. Aber hier gibt es noch was anderes. Und das ist auch ganz wichtig, was hier passiert. Gottes Lob und Wundertaten heben Jesus über jeden König hervor. Und Augustus, der damals regierte, über ihn heben sie sich hervor. Denn kein Kaiser und König kann Jesus das Wasser reichen. Auch heute nicht. Es ist so. Und jetzt nochmal zwei Punkte. Jesus ist der Kommende aus Psalm 118, Vers 26. Das heißt, er ist der Messias. Da wird er angekündigt. Könnt ihr nachlesen. 118, Vers 26 in dem Psalmen. Und Jesus ist der König Israels. Beide Titel besagen, dass Jesus von Gott kommt. Und dass es soweit ist, der Messias ist da. Ja, und jetzt kommt etwas, was auch bezeichnend ist. Einige der Pharisäer meldeten Protest an. Wie mutig, immer in der Menge, die ja für Jesus ist, plötzlich in der Menge dagegen zu sein. Ich meine, die Pharisäer waren ja alle gegen Jesus und am Ende hat man ja auch gesehen, dass sie obsiegt haben und ihn hinrichten ließen. Und Da ist doch die Frage, was wollten sie eigentlich? Was sollte Jesus eigentlich antworten? Er konnte ja nur sagen, sie sagten, er soll verbieten, dass sie ihn zum König der Juden erklären. Ja, das war er ja, das konnte er ihnen ja nicht verbieten, das war ja die Wahrheit. Und wenn wir jetzt einige Pharisäer hörten, wo waren denn die anderen? Vielleicht haben sie mitgejubelt, weil sie erkannt haben, dass Jesus der Messias ist, oder sie haben geschwiegen. Und Jesus gibt hier eine ganz bemerkenswerte Antwort. Ich sage euch, wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Puh, die Steine von Jerusalem, das werden die Zeugen sein. Denn ich vorhin schon gesagt habe, der Tempel ist nicht mehr da. Der Tempel ist abgerissen worden 70 Jahre nach Christi Geburt. Also, wenn wir mal 33 Jahre hat Jesus gelebt und bis zum Ende gewirkt, das ist nicht mehr lang. Gell? Das sind 33 Jahre, die auch nochmal da. 37 Jahre. Ne? Danach ist wirklich das eingetreten. Und die Steine werden Zeugen sein. Sind das nicht die heutigen Tage von Jerusalem in seltsamer Weise? Sehen wir nicht die Folgen der Ablehnung Jesus in der Verwüstung des Tempels und dem traurigen Zeugnis heute des Restes, wo man noch betet in der Klagemauer? Ist das nicht tief traurig, dass das Einzige ist, was wir heute vom Tempel übrig haben? Zum Schluss auch hier drei Punkte. Jesu triumphaler Einzug in Jerusalem erinnert an die Festlichkeiten, mit denen man Abraham, Mose und David begrüßte. Jesus verkörperte in sich alle Verheißungen, die diese drei Männer erhielten. Das ist genau das, was die Bibel uns auch im Alten Testament schon prophetisch sagt. Zweitens, der Lobpreis der himmlischen Heerscharen bei Bethlehem, bei der Geburt, und die himmlischen Heerscharen haben gejubelt, heißt es ja, wiederholt sich im Munde der Menschen beim Einzug in Jerusalem. Das heißt, Himmel und Erde vereinigen sich im Lobpreis Jesu. Welch wunderbares Bild. Und drittens, so wie die Menschen jetzt beim Einzug in Jerusalem jubeln, werden sie auch am Ende noch einmal über Jesus jubeln, wenn ganz Israel sich bekehrt. Mhm. Und das wird passieren, das ist auch prophetisch. Wenn die ganzen Prophetien, die wir bisher schon betrachtet haben, eingetreten sind durch das Wirken von Jesus, dann wird der Rest, können wir dann sagen, auch geschehen. Denkt an das Eselfüllen. Das Wort wörtlich sogar. Und auch die Handlung wortwörtlich, wie sie festgeschrieben steht, passiert ist. Wir kommen jetzt zum dritten Teil. Und das ist der Teil, der bei mir überschrieben ist, das Weinen Jesu über Jerusalem. Wir finden es in Lukas 19, Vers 41 bis 44.
Als Jesus sich nun der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie und sagte: Wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen, du siehst es nicht. Es kommt für dich eine Zeit, da werden deine Feinde rings um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und dich von allen Seiten bedrängen. Sie werden dich zerstören und deine Kinder, die in dir wohnen, zerschmettern und werden in der ganzen Stadt keinen Stein auf dem anderen lassen, weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast.
Mhm. Welch große Prophetie, denn genau das wissen wir heute ist geschehen. Und schauen wir mal auf das Prozedere. Jesus reitet den Ölberg hinab. Und da passiert eigentlich etwas Unvorhergesehenes. Jesus weint. Jesus war oft traurig und er sagt es, wie sagt er, es jammert mich, sagt er manchmal. Ne? Und er hat nur zweimal geweint. Einmal, als er jetzt hier auf dem Ölberg steht und Jerusalem sieht und die Prophetie schon vor Augen hat. Und das zweite Mal vorher schon beim Tod von Lazarus. Es ist das Weinen des Propheten über Gottes Volk, das über dieses Volk Böses kommen wird. Und dass hier in diesem Fall die scheinbare Siegesstadt Jerusalem sich in eine Tränenstadt verwandeln wird. Wie recht er hat, gell? Wenn wir das heute sehen, wie Jerusalem immer wieder Streitpunkt ist. Und an anderer Stelle heißt es ja, Jerusalem wird zum Laststein werden und die Völker werden sich daran überheben. Das tun sie gerade. Ob das die UNO ist oder alle anderen, die EU, alle überheben sich an dem Laststein Jerusalem. Und sie merken das nicht mal. Sie können doch mal in der Bibel lesen, was sie tun, was sie Falsches tun. Aber auch das ist die Prophetie, dass es passieren wird. Die, aus der Tränenstadt wird aber auch etwas werden, und das ist, wenn wir jetzt den Karfreitag betrachten, das ist ja das Ende der Karwoche, das dürfen wir nicht vor Augen lassen, wird die Gnadenzeit, in der der Messias wirkt, das wird zu dem göttlichen Heute kommen. Wenn wir diese Woche nicht gehabt hätten, die von Jubel in Hass umschlägt, in Leid und Tod und Erkenntnis, dann wären wir heute nicht in der Gnadenzeit. Und mir fällt gerade die eine Aussage von diesem Soldaten ein, der Jesus mit hingerichtet hat. Der hat gesagt, als er Jesus am Kreuz sterbend gesehen hat, das ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Und das ist doch die Erkenntnis, die wir heute haben sollen. Jesus erkannte es nicht. Entschuldigung, Jerusalem erkannte es nicht. Die Gnadenzeit, die über Jerusalem kommen sollte, und der Frieden, der über Jerusalem kommen sollte, kommt doch schon aus dem Namen hervor. Jerusalem, Shalom, Friede. Da ist das Wort Frieden doch schon drin. Das ist eine Stadt des Friedens und die wird es werden. Und das erkannten sie nicht, das zum Frieden führen könnte. Die Konsequenz, die dann auch dort steht, ist geistliche Blindheit. Es ist jetzt vor deinen Augen verborgen, heißt es. So blind ist das damalige Jerusalem, dass sie nicht erkennen, im Jubel nicht erkennen, dass es hier der Gang zum Kreuz ist. Es meint, es feiere irdische Triumphe und gründet im Kampf mit Rom ein neues Weltreich. Und trotzdem ist diese Errichtung des Reiches Gottes auf ganz andere Beine gestellt, auf den Tod, nämlich am Kreuz. Ja, in prophetischer Klarheit kündigt Jesus an, und das kann man eigentlich wörtlich in die heutige Zeit übersetzen, es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufwerfen und dich einschließen und dich von allen Seiten bedrängen und dich und deine Kinder und dir den Erdboden gleich machen und in dir keine Steine auf den anderen lassen. Es ist so. Und der Tempel ist bis zum heutigen Tage nicht wieder aufgebaut worden. Die Geschehnisse des Alten Testamentes sind auch hier typisch für Hinweise für diesen schrecklichen Untergang von Jerusalem. Wenn wir diesen letzten Teil, nochmal den letzten Satz, Conny, kannst du den nochmal lesen, von Vers 44?
Weil du die Zeit, in der Gott dir begegnete, nicht erkannt hast.
Und dich und deine Kinder in dir den Erdbogen gleich machen und dir keinen Stein auf den anderen lassen, weil du die Zeit deiner gnädigen Heimsuchung nicht erkannt hast. Ich habe das bewusst anders gelesen, nicht um Conny zu korrigieren. Hier ist doch die Heimsuchung hat stattgefunden. Und wir haben so einen Negativbegriff für Heimsuchung. Aber ich möchte mal sagen, wenn Gott uns hier, Conny und mich, heimsuchen würde, da würde mich ein ehrfürchtiger Schauer überfallen. Heimsuchung heißt nichts anderes. Gott schaut gnädig nach mir oder nach uns. Und ich möchte gerne von Gott heimgesucht werden, dass er gnädig auf mich schaut. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, im Hintergrund läuten die Glocken von St. Nikolaus. Vielleicht kommen die ja mit drauf. Deshalb habe ich einen Augenblick gezögert. Herr, wir danken dir. Du hast gewusst, von Anfang an, als du auf die Welt gekommen bist, was deine Aufgabe ist. Und du hast sie bedingungslos erfüllt. Du hast genau nach den Vorgaben des Vaters gehandelt. Du hast nur ein einziges Mal gezögert, als die Sünden der Welt auf dich gelastet werden sollten, und du hast sie ertragen. Du hast gesagt, Vater, kann dieser Kelch nicht von mir gehen und an mir vorübergehen. Und du hast trotzdem die ganze Sünde der Welt für jeden Einzelnen, auch für die noch nicht Geborenen, hast du auf dich genommen. Aber die Menschen müssen zu dir kommen, Herr, Sünde bekennen, umkehren von ihrem Weg und in ein neues Leben starten, in ein besseres Weg, besseren Weg, in einen besseren Bund, in einem neuen Bund, in dem Gnadenzeitalter, in dem Gemeindezeitalter. Auch dieses Gemeindezeitalter ist begrenzt. Es wird irgendwann ändern. Darüber werde ich euch später mal erzählen. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir dich haben. Danke, dass wir dich loben und preisen dürfen. Ja. Danke, dass wir deinen Namen groß machen dürfen. Dass wir wissen, dass du der Sohn Gottes bist, Teil des dreieinigen Gottes, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Jesus, wir danken dir für all das, was du auf dich genommen hast und hast dabei nur auf uns geschaut, auf jeden einzelnen Menschen. Amen.
Amen.
Wir sprechen jetzt das Vaterunser und zum Schluss segne ich euch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Dieser Friede, der schon über Jerusalem kommen sollte, dem spreche ich euch jetzt zu. Und er bewahre eure Sinne in Christus Jesus. Haltet fest am Frieden. Halleluja.
Amen.
Wir wünschen euch eine wunderbare Karwoche. Sie wird wieder mal anders aussehen. Wir haben eigentlich vom letzten Jahr noch Erfahrung, wie sie aussehen wird, weil wir keine Gottesdienste haben, keine heute am Psalmsonntag, keine Prozession. Aber wir sind konzentriert auf den Herrn. Wir freuen uns, dass wir tiefer in das Wort einsteigen können und dass wir nicht von Traditionen abgelenkt werden, sondern dass wir uns pur auf das Wort stützen können, auf das Wort, sag mal, zurückziehen können. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir verabschieden uns heute, Conny und Pastor Peter, und segnen diese Woche für euch. Halleluja. Amen.
Amen.